Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das Wort Fehlbesetzung taucht in der Diskussion um Wolfram Weimer immer häufiger auf. Ob der Kulturstaatsminister überhaupt ein Kulturverständnis hat, fragt sich unser Korrespondent in Berlin. Außerdem geht es hier gleich um zivilen Ungehorsam auf der Theaterbühne und um Kunst des Kolumbianers Oscar Murillo. Ich bin Anja Reinhardt, einen schönen guten Abend. Wie viele zivile Opfer es bislang im Iran gibt, das lässt sich durch den vom Staat kontrollierten Informationsfluss nicht genau sagen. Vermutlich sind es deutlich über 1000. Durch das starke Bombardement sind in den letzten Tagen aber auch iranische Kulturerbestätten beschädigt worden, unter anderem der sogenannte 40-Säulen-Palast in Isfahan, Chehel Sutun aus dem 17. Jahrhundert. Außerdem gibt es wohl Schäden am Golestan-Palast in Teheran aus dem 14. Jahrhundert, beides UNESCO-Welt Erbestätten und zentrale Zeugnisse der persischen Geschichte. Kulturschutzorganisationen warnen, dass Druckwellen, Erschütterungen oder Splitter jahrhundertealte Bausubstanz, Reliefs oder fragile Architekturen dauerhaft beschädigen können. Der Schutz von Kulturgütern in Kriegen ist eigentlich völkerrechtlich geregelt. Sie bleiben trotz allem verletzlich, wenn militärische Ziele in der Nähe liegen. Welche Bedeutung die historischen Stätten im Iran haben und wie groß die Gefahr für das kulturelle Erbe der Region ist, darüber habe ich mit Stefan Weber gesprochen, dem Direktor des Museums für islamische Kunst in Berlin. Ich habe ihn gefragt, wie gravierend die Schäden sind.
Ja, wir wissen viel zu wenig, gerade weil die Informationen so tropfenweise rauskommen. Neuartig ist gerade im Iran jetzt die Flächenverteilung der Zerstörung. Also man wusste ja immer bei den iranischen Atomanlagen, dass da mit den Erderschütterungen was passieren kann. Aber jetzt erfährt man überall aus den Provinzen, dass Polizeistationen angegriffen worden sind oder andere staatliche Institutionen. Und die sind ja sehr oft in oder bei alten Gebäuden im Stadtzentrum. Und daher sind die Schäden jetzt überall, na, Kollateralschäden kann man sagen, in verschiedenen Regionen, aber am meisten trifft es die Iraner natürlich in Isfahan. Das ist so ein bisschen das Herz vom Iran.
Ja, warum ist diese Stadt eigentlich aus kulturhistorischer Sicht so ein wichtiges Zentrum in der islamischen Welt?
Es hat eine uralte, sehr wichtige Moschee, eine der wichtigsten, auf jeden Fall die wichtigste im Iran, der Freitagsmoschee. Und die kommt aber noch aus der Frühzeit und ist im 11., 12., 13. Jahrhundert nochmal wichtig ausgebaut worden. Es war mehrfach Hauptstadt Isfahan und vor allen Dingen ist es großflächig umgebaut worden im 16. und frühen 17. Jahrhundert. Eine einmalige Gartenstadt, also wer einmal da war, wird es auch nie vergessen, mit diesem irrsinnig großen Platz, der größer ist als der Petersplatz oder der Rote Platz in Moskau und der gesäumt ist von Arkaden mit fantastischen Moscheebauten, Palastbauten. Das ist schon was ganz Besonderes. Die nennen das auch in Isfahan Nakhsh-e Jahan, der Anblick der Welt. Und da fallen halt die Bomben direkt ins Stadtzentrum und verursachen durch Erschütterungen und Stoßwellen Schäden. Noch sind sie überschaubar. Das heißt, sie sind zum Beispiel an den beiden wichtigen Moscheen Keramik, die sind ja wunderbar verkleidet mit Keramikarbeiten, sind zum Teil runtergefallen. Größer ist der Schaden in einem der Palastgebäude, dem 40-Säulen-Palast, das hat zu tun, wo ein richtiger großer Riss durch das Gebäude geht. Noch ist alles so, dass es alles wieder herstellbar ist, aber wir haben natürlich Angst, dass es immer weitergeht.
Und ja, ist das so? Also die Materialschäden, es gibt Fresken, Holzpaneele, Spiegelornamente. Geht das über den Materialschaden hinaus? Also was geht konkret verloren?
Konkret verloren gehen natürlich zum Beispiel jetzt in Teheran im Zentrum, dem Golestan-Palast, dem großen Palast der letzten, vorletzten großen Dynastie, den Qajaren aus dem 19. Jahrhundert. Das ist ein mit Spiegel unglaublich fein gearbeiteter Palast. Die sind zum Teil ausgefallen. Ehrlich, die kann man wieder ersetzen. Es ist furchtbar, sieht schrecklich aus. Mhm. Was natürlich man noch nicht gemacht hat, ist mal mit einem Statiker hinzugehen und zu gucken, wie groß sind die Bauschäden in der Struktur. Das ist halt gerade in Isfahan der Fall. Da kann man es wirklich an den Social-Media-Videos schon sehen, dass da Risse durchs Gebäude gehen bei dem einen Palastbau. Dann wird es sehr kritisch. Wenn es weitergeht und es weitere Druckwellen gibt, dann vermehrfacht sich ja der Schaden auch am Gebäude. Und wir sind natürlich beunruhigt, weil wir so einen schlechten Überblick haben. Wir wissen nicht, was passiert.
Das ist vielleicht auch nochmal eine andere Seite des Problems, weil der Iran diese Bilder natürlich auch politisch einsetzt bzw. instrumentalisiert. Wie kann man da eigentlich unterscheiden?
Man kann das politisch so schwer einsetzen, weil natürlich freundlich wird, dass Khamenei nicht mehr da ist. Und jetzt ist aber sein Sohn da. Man weiß nicht, wo es hingeht. Die Lage ist nicht abschätzbar. Und bei den Verlusten muss man auch schauen, mit sich selbst ausmachen. Menschenverlust, also Menschen in Teheran, die sterben oder in Isfahan, das ist immer dramatisch. Und wenn man mit Iranern spricht, sind die natürlich alle voller Sorge. Und gerade bei Isfahan, das ist so die Schatztruhe vom Iran. Und da gibt es viele Schätze. Iran ist ein unglaublich reiches Land. Wenn das wirklich zu größeren Schäden führen würde, kann ich mir gut vorstellen, dass die iranische Propaganda das auch nutzt. Und wir wären in dem Sinne dankbar, weil wir es dann auch einschätzen können von den Bildern her. Was wir versuchen, ist, neutrale Stelle hier aufzubauen am Museum, dass wir diese Informationen erstmal sammeln und bewerten.
Wir bekommen es auch besonders deutlich in der Ukraine mit. Es geht hier natürlich auch um kulturelle Identität.
Ja.
Welche Rolle spielen diese historischen Stätten für das Selbstverständnis der iranischen Gesellschaft?
Eigentlich ist es bei jeder Gesellschaft ja so, dass wir zentrale Memorialbauten haben. Also das Rheinland ohne Kölner Dom kann man sich nicht vorstellen. Und so ist es natürlich auch im Iran. Und ich würde aber noch sagen, dass Iraner noch ein bisschen stolzer sind auf ihre Kultur. Das geben auch Dichtung, Musik, Essen und Architektur. Es ist ein sehr kunstaffines Land. Das wird immer überdeckt von der jetzigen Regierung, aber es ist ein Land mit unglaublicher kultureller Tradition und man ist sich sehr bewusst, was das ist. Also der lokale Tourismusmarkt in Isfahan, also von den Menschen, die da hinfahren, um sich die Stadt anzuschauen, ist riesengroß. Als ich letztens da war, war ich sehr überrascht, dass so wenig westliche Touristen da sind, aber doch so viel Waren. Und wenn man genau hinschaut, sind es die Iraner, die auch hinfahren, einkaufen. Und jeder hat irgendwo ein Stück Isfahan auch bei sich zu Hause mit Bilderrahmen, Kästchen oder Metallarbeiten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr tief verwurzelt in der iranischen Identität und im Selbstbild.
Stefan Weber, Direktor des Museums für islamische Kunst in Berlin, über Kriegsschäden an iranischen Kulturerbestätten. Die öffentliche Kritik an Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ist mittlerweile ziemlich laut. Erst sein ungeschicktes Agieren bei der Personalie Trisha Tuttle, der künstlerischen Leiterin der Berlinale. Dann ließ Weimer 3 Buchhandlungen von der nominierten Liste für den Deutschen Buchhandlungspreis streichen, mit Verweis auf angebliche Erkenntnisse des Verfassungsschutzes. Welche genau, bleibt bislang geheim. Mittlerweile wird auch noch von einem 4. Fall gesprochen. In den Absagen an die betroffenen Buchläden hieß es zunächst, die Jury habe sie nicht ausgewählt, tatsächlich aber soll die Entscheidung erst nachträglich im Ministerium gefallen sein. Die Buchhandlungen sprechen von Täuschung und haben Klage eingereicht. Der Druck auf Wolfram Weimer steigt, aber es steht ganz grundsätzlich die Frage im Raum, welches Verständnis von demokratischer Kulturpolitik steckt eigentlich hinter Weimers Vorgehen? Wladimir Balzer kommentiert.
Viel wird nun darüber diskutiert, ob Kulturstaatsminister Weimer den Verfassungsschutz hätte einschalten sollen bei den 3 betroffenen linken Buchhandlungen oder besser nicht. Ob überhaupt das sogenannte Haber-Verfahren, mit dem Zuwendungsempfänger von Fördergeldern überprüft werden können, rechtmäßig ist. Eins ist sicher, es ist sehr umstritten. Das geht schon bei der Frage los, ob der Verfassungsschutz so leichtfertig seine Informationen an Ministerien weitergeben darf, wenn keine ernste Gefahr vorliegt. Aus dem Haus von Weimar heißt es, man habe intensiv nachgefragt beim Verfassungsschutz, was das für Erkenntnisse zu den 3 Buchhandlungen genau gewesen seien, sei aber an Grenzen gestoßen. Reicht das nun als Grundlage für eine so gravierende Entscheidung, eine Jury zu übergehen und Fördergelder zurückzuhalten? Das kann man für Wolfram Weimar nur hoffen. Vielleicht überrascht er uns ja noch irgendwann mit Informationen, die belegen, dass diese Buchhandlungen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden. Danach sieht es nicht aus, aber möglich wäre es ja. Wir wissen jedenfalls inzwischen, seine Behörde ist bei weitem nicht die einzige, die dieses nachrichtendienstliche Verfahren angewendet hat. Andere Ministerien haben es viel häufiger getan. Von Weimar heißt es nun, es soll eine Ausnahme bleiben, auch wenn wir inzwischen wissen, dass es noch einen 4. Fall gegeben hat. Letztlich ist das aber alles nicht entscheidend, ob das Verfahren richtig oder falsch ist. Das werden nach den Klagen der Buchhändler vielleicht auch Gerichte entscheiden. Oder das hier federführende Bundesinnenministerium sucht doch noch nach einer besseren Grundlage, um wirkliche Verfassungsfeinde zu finden. Viel entscheidender ist der Umgang des Kulturstaatsministers Wolfram Weimer mit der Kulturbranche. Es ist eben nun mal ein besonderer Zuständigkeitsbereich. Es ist keine Branche wie jede andere. Die Kultur ist der am wenigsten steuerbare Bereich für die Politik. Bei der Kultur funktioniert nicht, was womöglich woanders geht. Hier investieren, woanders streichen, vielleicht noch an der Steuerschraube drehen und ein paar Förderprogramme aufsetzen und schon kommen die gewollten politischen Erfolge heraus. Schon läuft der Laden, wie man es sich wünscht. Nein, die Kultur ist nicht die Stahlindustrie oder ein Automobilhersteller. Konkrete Förderprogramme bringen hier nicht nachzählbare Ergebnisse. Politische Maßnahmen führen nicht zu handfesten Erfolgen, die man in Tabellen ausdrücken kann. So läuft das nicht in der Kultur. Und genau das ist das Problem, wenn es um das Politikverständnis des Seiteneinsteigers und Unternehmers Wolfram Weimer geht. Ihm scheint der politische Instinkt für die Kulturwelt zu fehlen. Jedenfalls bisher. Vielleicht kommt das ja noch angesichts der harten Lernphase, die er gerade durchmacht. Weimer muss endlich verstehen, mit wem er es zu tun hat. Nämlich mit der radikalsten Branche in Deutschland. Hier werden Diskurse ans Limit geführt. Hier wird ästhetisch experimentiert. Hier werden politische und gesellschaftliche Modelle durchgespielt, die nicht jedem gefallen, auch nicht gefallen müssen. Hier werden politische Strukturen infrage gestellt und über Realitäten hinausgedacht. Und vor allem, hier wird provoziert. Hier wird gespielt. Genau dafür muss der Freiraum da sein. Eingriffe durch Behörden sind bei der Kultur auf ein Minimum zu beschränken. Und auch nur dann gerechtfertigt, wenn entweder Straftaten vorliegen, Fördermittel missbräuchlich eingesetzt werden oder aber tatsächlich an der Abschaffung der Regeln des Grundgesetzes gearbeitet wird. Wenn der Verfassungsschutz da mehr weiß und auf Gefahren hinweist, dann macht er seinen Job. Wenn aber der zuständige Kulturstaatsminister auf dünner Grundlage, etwa durch provokante Sprüche auf Fassaden von Buchläden oder durch politische Grenzgänge in Internetforen, Institutionen Geld entzieht, dann hat er seinen Job missverstanden.
Wladimir Balzer aus dem Berliner Hauptstadtstudio zum Kulturverständnis von Wolfram Weimer.
Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen bei Kant.
Das ist vermutlich einer der berühmtesten Sätze der politischen Theoretikerin Hannah Arendt, oft verkürzt wiedergegeben ohne den Verweis auf den Philosophen der Aufklärung Immanuel Kant. Hannah Arendt hat den Satz auf den Mitorganisator des Holocaust, Adolf Eichmann, bezogen, der sich mit Gehorsam seinen Vorgesetzten gegenüber aus der Verantwortung ziehen wollte. Die Frage aber, ob und wann man zu gehorchen oder eben nicht zu gehorchen hat, ist gerade heute in der Multikrise relevant. Die Autoren Marcel Raabe und Manuel Walz, beide Journalisten, haben dazu Interviews geführt und aus diesem Material ein dokumentarisches Theaterstück gemacht, Die Ungehorsamen. Gestern Abend wurde es am Theater Aachen uraufgeführt und Stefan Keim berichtet.
Schon im Foyer beginnt die Vorstellung. Eine Klimaaktivistin freut sich, dass so viele Leute gekommen sind, um das Baumhausdorf im Hambacher Forst zu besuchen. Die Protestbewegung gegen die Rodung des tausendjährigen Waldes in der Nähe von Aachen gehört zu den bekanntesten Beispielen für zivilen Ungehorsam. Die junge Frau führt das Publikum in die kleine Spielstätte namens Mörgens. Zwischen Europaletten schnibbelt das Ensemble Kartoffeln und Gemüse, während der Vorstellung wird eine Suppe gekocht. Die sechs DarstellerInnen wechseln die Rollen, spielen eine Seenotretterin, Klimakleber, einen Soldaten, der einen Kampfbefehl verweigert hat. Den langjährigen Chef der Lokführergesellschaft Klaus Weselski haben die Autoren ebenso interviewt wie einen wütenden, aber sehr reflektierten Bauern. Viele Argumente fliegen durch den Raum. Das Ensemble stellt verschiedene Formen des Ungehorsams vor.
Hinter diesen Bauernprotesten steht ja auch eine enorme Lobby. Also diese Menschen, die gehen ja auf die Straße, um zu protestieren dafür, dass sich ihr eigener Profit stärkt. Also sie haben ja persönlichen Nutzen von ihren Protesten im Gegensatz zu uns.
Ungehorsame aus dem rechtsextremen Spektrum, wie Reichsbürger oder Anhänger von Verschwörungserzählungen, kommen nur am Rande vor. Es gibt einen Text über Impfgegner, aber diese spezielle Gruppe ist politisch kaum einzuordnen. Gegenreden zu den Protesten werden gesungen. Es sind Zitate aus einer großen Boulevardzeitung. Über den Instrumenten hängt ein Banner mit der Aufschrift »Band dir eine Meinung«. Die Autoren und Regisseure Manuel Walz und Marcel Raabe versuchen in ihrem Text, jedem Gesprächspartner gerecht zu werden. In der Inszenierung allerdings sind schon Vorlieben für Widerstand erkennbar, der sich auch mal am Rand des Legalen bewegt. Eine Frau erzählt, dass sie für ihren Protest eine Haftstrafe in Kauf genommen hat.
Ich werde bei diesem Paragraphen ja nicht dafür angeklagt, dass ich diese Sachen gemacht habe. sondern ich werde bei diesen Paragraphen dafür angeklagt, dass ich mich mit anderen Menschen zusammengetan habe und dass wir gemeinsam überlegt haben, was wir machen können. Also was ja eigentlich genau das ist, was wir in einer Krise brauchen, dass Menschen sich zusammentun und sich organisieren.
Bei aller Sympathie für die AktivistInnen wird das Publikum nie belehrt. Im Gegenteil, immer wieder spricht die ebenso energiegeladene wie feinfühlige Schauspielerin Elina Skolnick die BesucherInnen direkt an.
Aber wie sieht's mit euch aus? Wart ihr schon mal ohne Gehorsam? Schaut euch, keine Sorge, ich frag nicht wo.
Das Publikum nimmt an einem Blockierworkshop teil, lernt, wie man sich von der Polizei wegtragen lässt, dass man nicht sagen, sondern eine Notfallnummer anrufen sollte. Schließlich stellen sich die SchauspielerInnen in den Ecken des Raums auf. Sie vertreten verschiedene Thesen, das Publikum soll aufstehen. Jeder sucht seinen Standpunkt, die Nähe zu den Sätzen, die die eigene Haltung widerspiegeln. Es bleibt nicht beim Meinungsbild. Elina Skolnick ist mit einem Mikrofon unterwegs und fragt nach den Gründen. Und nun wird der ohnehin ausgezeichnet gespielte und präzise geschriebene Abend besonders interessant. Menschen mit verschiedenen Meinungen hören einander zu. Es gibt sogar zum Teil Applaus für Argumente, die von den eigenen abweichen. Aus dem Theater wird wahrhaftig ein Plenum, ein öffentlicher Ort des Austauschs voller Respekt und Wertschätzung. Manuel Walz und Marcel Raabe verzichten darauf, die realen GesprächspartnerInnen im Video zu zeigen. Sie suchen keine ästhetischen Brüche, keine kunstvollen Überhöhungen, sondern sie lassen das Ensemble direkt spielen, den offenen Dialog mit dem Publikum wagen. Während die Suppe brodelt und Essensduft durch den Raum zieht, entsteht eine Ahnung, wie Demokratie funktionieren kann. Und aus einem kleinen Theaterabend wird ein großer Wurf. Wer will, kann zum Essen bleiben.
Stefan Keim über die Uraufführung des Stücks »Die Ungehorsamen« am Theater in Aachen. Es gibt Kunstwerke, die sind so oft reproduziert worden, dass ihr künstlerischer Wert dem populären Hype zum Opfer fällt. Vincent van Goghs Sonnenblumen und auch Claude Monets Seerosen gehören in diese Kategorie. Für den kolumbianischen Künstler Oscar Murillo sind gerade aber die späten Seerosen interessant, die Monet mit starker Sehbeeinträchtigung gemalt hat und die sehr dunkel sind. Murillo sieht darin das Sinnbild einer zunehmenden Blindheit der Gesellschaft für Pluralität und Offenheit. Und Murillo geht es aber gerade um den Austausch und Gemeinschaft, um Osmose, wie die Soziologie die Übertragung von kulturellem Wissen nennt. Wie das alles in einer Ausstellung im Potsdamer Kunsthaus Minsk zusammenkommt, das hat sich Maxi Bröcking für uns angeschaut.
Es ist ein strahlender Frühlingstag in Potsdam. Vom Hauptbahnhof nur einen kurzen Spaziergang entfernt steht vor dem Kunsthaus Murillos Werk »A Song to a Tearful Garden«. Die kollektiv mit Kritzeleien und Botschaften beschriftete Leinwand aus seiner Serie Frequencies entstand im letzten Jahr während der Biennale in Sao Paulo. Frequenzen, das sind für Murillo die unterschiedlichen Tonhöhen der weltweiten Orte, an denen er seine 2013 begonnene Serie fortsetzt. Auch hier in Potsdam ist ein weiteres ortsspezifisches Werk geplant, bei dem alle BesucherInnen eingeladen sind, ihre Wünsche und Hoffnungen aufzuschreiben, aber auch ihre Sorgen und Ängste. Als Social Mapping, als eine Art Kartografie der Gesellschaft. Anschließend wird die Leinwand mit einer zweiten Schicht übermalt, wiederum als kollektiver Akt. Die darunterliegenden Worte werden unsichtbar und bleiben trotzdem bestehen, als verbindendes Sediment über Sprachen, Geschlechter und Herkunftskulturen hinweg, als kollektive Osmose. Der kolumbianische Künstler Oscar Murillo, der zur Eröffnung aus London angereist ist, erklärt den Titel seiner Ausstellung.
I had an image in my head of water and the kind of, you know, what happens when you put something solid.
Ich hatte dieses Bild von Wasser im Kopf und was passiert, wenn man etwas Festes hineinwirft, das sich auflöst und was es für öffentliche Aktionen bedeutet, wenn Menschen zusammenkommen. Mit den verschiedenen Ideen, Denkweisen, Kulturen, Mentalitäten und Altersgruppen, die kommen und teilnehmen. Über diese Idee des Zusammenkommens kam es wirklich zu diesem Titel.
So, I started the thinking of the show around this idea of like concentration. And that was really how the title, you know, happened.
Im Alter von 10 Jahren mit seinen Eltern nach London emigriert, untersucht Murillo in seiner partizipativen Kunst Vertreibung und Identität. Hinter herabhängenden, schwarzen, wie Flicken zusammengenähten Leinwänden, ein Verweis auf Monets zunehmende Erblindung und Verunsicherung, ist neben einem seiner Seerosenbilder ein langgezogener Leinwandfries Murillos zu sehen, der Monets Farben aufnimmt und grell übersetzt, gemalt auf Fragmenten eines kollaborativ entstandenen Malgrunds verschiedener Social-Mapping-Aktionen, mit breiten, schnellen Pinselstrichen, über Risse hinweg, mit rostigem Metall und wuchernden Farbstrukturen. So entstehen eruptive Farbflächen wie Landschaften, intensiv und energetisch, roh und von einer sinnlichen Dringlichkeit.
When I thought of Monet and his cataracts and suffering, and I didn't really think about painting.
Als ich an Monet und sein Leiden dachte, dachte ich nicht wirklich an Malerei oder Kunst. Ich dachte an ihn und dass er mit seiner Sehbehinderung zu kämpfen hat, mit der Dunkelheit. Und irgendwie kamen diese beiden Dinge zusammen. Murillos für die Ausstellung entstandene Auftragsarbeit, ein monumentales 7,50 Meter langes Triptychon, das sich auf Monets späte Seerosenbilder in der Pariser Orangerie bezieht, ist im zweiten Stock des Barberini-Museums zu sehen. Auch hier besteht der Malgrund aus Leinwandfragmenten kollaborativer Einschreibungen. Es sind mit breiten Pinselstrichen gemalte, wellenförmige Linien auf blauem Grund, als Dreifaltigkeit von pastosen, bewegten Farbschichten, die sich an den Rändern in schwarze Pixel auflösen. Es ist diese Idee der Anhäufung von Gesten und Farben und was passiert, wenn man etwas so stark vergrößert, bis nur noch dieses Rauschen übrig bleibt.
And all you have is almost like this noise.
Monet konnte schließlich im Alter von 82 Jahren durch eine Operation seinen grauen Star überwinden und wieder Farben sehen. Was bleibt, ist also Hoffnung. Auch bei Murillo, der Monets Impressionismus in seine zeitgenössische expressive Malerei übersetzt. Als direkten Dialog, als widerständigen und zukunftsweisenden Akt, als kollektive Osmose.
Maxi Bröcking über die Ausstellung »Kollektive Osmose« mit Werken des Künstlers Oscar Murillo. Gestern haben wir gemeldet, dass Kulturstaatsminister Weimar den geplanten Erweiterungsbau für die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig streichen will. Jetzt gibt es daran Kritik. Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske.
Von einem Skandal hat der Architekturkritiker Nikolaus Bernau im Deutschlandfunk Kultur gesprochen. Der Erweiterungsbau werde schließlich von der gesamten Bibliothekswelt als unbedingt notwendig angesehen. Weimar hatte argumentiert, die Sammlung von gedruckten Werken bis weit in die Zukunft sei nicht mehr zeitgemäß. Allerdings ist die Nationalbibliothek gesetzlich verpflichtet, 2 Exemplare von allen in Deutschland veröffentlichten Medienwerken zu archivieren. Eine Regelung, die sich nach Ansicht von Nikolaus Bernau auch nicht so leicht ändern lassen wird.
Das Gesetz ist zwar nicht formal abhängig vom Bundesrat, aber faktisch schon. Also er muss politisch in irgendeiner Form bei den Bundesländern um Zustimmung werben. Und warum um Gottes Willen sollten die Bundesländer zustimmen, dass eine Bibliothek abgeschafft wird, die ihnen ganz viele Kosten abnimmt, nämlich die ganze Katalogisierung und eben das Aufbewahren der Materialien.
Wie das Kulturstaatsministerium heute präzisierte, solle künftig nur noch 1 Exemplar von der Bibliothek gesammelt werden, und zwar möglichst digital. Der Direktor der Nationalbibliothek in Leipzig, Johannes Neuer, äußerte sich enttäuscht über Weimars Entscheidung. Seit 8 Jahren habe man den dringend nötigen Erweiterungsbau vorbereitet. Eine Änderung des Sammlungsauftrags sieht Neuer kritisch.
Also das Signal ist natürlich, dass die physische Überlieferung unseres Kulturgutes nicht mehr sammlungswürdig ist. Unser Punkt ist eben, dass besonders wenn man bedenkt, dass immer mehr Krisen entstehen und hybride Bedrohungen, ist es tatsächlich unverzichtbar und notwendig, dass wir weiterhin physische Exemplare sammeln. Und das tun auch alle anderen Nationalbibliotheken in der Welt, die mir bekannt sind. Manche Bibliotheken sammeln sogar mehr als 2 Exemplare, wie wir hier in Deutschland.
Und der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, fragt sich, wofür eigentlich heute noch konservative Kulturpolitik steht. Früher sei doch gerade den Konservativen die physische Bewahrung von Kulturgut so wichtig gewesen. Im New Yorker Auktionshaus Christie's sind jetzt legendäre E-Gitarren versteigert worden. Dabei hat nicht das vermeintliche Highlight, die Fender Mustang von Nirvana-Sänger Kurt Cobain, den höchsten Erlös erzielt, sondern, hier zu hören, die Fender Stratocaster von Pink Floyd-Gitarrist David Gilmour. 14,5 Millionen Dollar hat jemand für sie bezahlt.
Das
Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. In den Informationen am Abend gleich mehr zur Lockerung der US-Sanktionen für russisches Öl. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören.